Reisen.
Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün. So fängt ein berühmtes deutsches Lied an, das der Dichter Christoph Adolf Overbeck geschrieben und Wolfgang Amadeus Mozart vertont hat. Und tatsächlich ist es ja so, jetzt wo der Mai fast da ist, dass ein zarter Hauch Grün über allem liegt, über den Wiesen, den Büschen und vor allem auch den Bäumen. Und wir hier im Domradio, wir haben uns gedacht, da müssen wir unsere Reisesendung mal dem Grün widmen. Dem Grün im Wald, wenn wir als Wanderer unterwegs sind, und den Bäumen, die alle zusammen das Grün im Wald ausmachen. Und so sind wir heute unterwegs im Grünen und unter grünen Blätterdächern. Wir starten unsere kleine Tour gleich im Südschwarzwald. Und schon vorher habe ich es mir hier am Mikrofon ein bisschen bequem gemacht. Ich bin Hilde Regeniter und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen. Domradio Reisen, kurz bevor der Mai anfängt, und ich würde sagen, das ist jetzt wirklich allerhöchste Zeit, mal die Wandersaison zu eröffnen. Genau das machen wir jetzt hier, und zwar im Schwarzwald. Viele Wege führen zum Schwarzwald und viele durch ihn, zum Beispiel der legendäre Westweg, der den Schwarzwald komplett durchquert auf 300 Kilometern von Pforzheim bis nach Basel. Den nehmen wir jetzt mal nicht. Wir machen es ein bisschen kürzer, denn der Schluchtensteig im Südschwarzwald, der ist nur 120 Kilometer lang. Regine Heim, die hat ihn mal ausprobiert.
Startest am Ostrand des Schwarzwaldes in Stühlingen an der Wutach. Doch wir steigen anstelle des ersten Wandertages in die Sauschwänzlebahn und fahren bis Blumberg. Diese Bahn wurde gebaut fürs kaiserliche Militär um 1890.
Damit wollte man die beiden Bundesfestungen Ulm an der Donau und Belfort im besetzten südlichen Elsass verbinden. Dummerweise, in Anführungszeichen, war der Schweizer Kanton Schaffhausen im Weg. Den musste man umgehen, daher auch der Name strategische Umgehungsbahn. Und dummerweise waren zwischen Blumberg-Zollhaus und Weizenbahnhof, wo wir jetzt gerade eingestiegen sind, ein Höhenunterschied von 231 Höhenmeter zu überwinden auf einer Luftdistanz von nur 9 Kilometern.
Den Anstieg hätten die Lokomotiven wohl noch geschafft. Das Problem war die Talfahrt. Es gab noch keine gebremsten Waggons und man hatte Angst, dass die schweren Militärzüge nicht zu halten wären. Um das Gefälle zu verringern, wurde die Strecke mit Schleifen in die Länge gezogen, wurden Tunnel gebaut, in denen der Zug im Kreis fährt und ein paar Meter unter oder über der Einfahrt rauskommt. Schnell schließt Dietrich Reimer vor einem Tunnel das Abteilfenster.
Sonst vergasen wir uns ja nicht, wir fahren hier mit Dampf.
Die Bahn wurde nie ernsthaft militärisch gebraucht und ist jetzt Museumsbahn.
Wir sind seit vielen Jahren auch ein technisches Kulturdenkmal der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind also eingetragen im Denkmalsbuch, gleichgestellt dem Reichstag in Berlin oder dem Kölner Dom. Ja.
Etwas Besonderes sind auch die Brücken, über die wir fahren, die man auch vom Wanderweg aus sieht. Nach dem Vorbild des Pariser Eiffelturms wurden die Stahlbrücken genietet. Von Blumberg wandern wir 30 Kilometer in der Wutachschlucht aufwärts. Ein schmaler Weg, oft direkt am Wasser. Über Stock und Stein, auch mal weit hoch am Felsen mit Blick runter in die Schlucht. So wie beim Räuberschlössle. Martin Schwenninger ist Wutachranger.
Wir sind so 80 Meter über der Wutach. Da geht's senkrecht runter. Senkrecht deshalb, weil wir auf einem Porphyrstutzen stehen. Das heißt, wir stehen praktisch in einem alten Vulkan drin. Und dieses Vulkangestein hier ist hier sehr, sehr hart. Und deshalb fließt die Wutach da direkt an diesem Kegel vorbei. Hat den aber nicht wegerodieren können.
Hier war mal eine Burg, in der auch mal Räuber hausten. Deshalb Räuberschlössle. Von der Wutach zweigt die Lotenbachklamm ab, die auf kurzem Weg alles bietet, was eine Schlucht nur haben kann.
Der Name sagt schon, das ist ja eine Klamm, und Klamm heißt eng und überhängende Felsen. Die hat sich sehr schnell und tief reingefressen, also das ist ja nur ein Kilometer lang, und in einer halben Stunde ist man da oben. Und da macht man aber in dieser halben Stunde über 100 Höhenmeter. Und deshalb haben wir da richtig enge Schluchtcharakter. Ein Wasserfall nach dem anderen und viele Brücken auch zum Queren. Also für mich so ein wildromantisches Highlight, das man einfach mitnehmen muss. Auch ein guter Abschluss von so einem Wandertag, wenn man rausläuft.
Die Wutachschlucht ist die längste und spektakulärste auf dem Schluchtensteig. Aber auch sonst bleibt kein Tag ohne Schlucht. Moosbepelzte dicke Steine, Felsbrocken, um die das Wasser tanzt, gurgelt, schäumt. Umgestürzte Bäume liegen quer. Lange Moosbärte hängen an alten Bäumen. Musik. Jeder, der nach St. Blasien kommt, wundert sich, warum wurde hier im Wald so eine riesige Kirche gebaut? Die viertgrößte Kirchenkuppel Europas. Gebaut 1770, da war das Kloster eine Macht. Domführer Thomas Mutter.
Der Fürst hatte in Rom das Pantheon besucht. Pantheon, aus dem Altgriechischen übersetzt, heißt allen Göttern gewidmet. Und er war der Meinung, diese Idee müsse sich auf das Christliche übertragen lassen. Und so hat er hier das christliche Pantheon gebaut. Eine Tempelkirche für alle Heiligen der christlichen Kirche.
Gebaut im Barock, doch innen fehlt das Gold. Alles ist schlicht und weiß.
Als der Fürstabt mit dem Bau dieser Kirche beginnt, gibt er seinem Architekten einen seltsamen Auftrag. Er sagt zu ihm, ich möchte eine Kirche, in der nichts den Besucher, wahrscheinlich hat er damals gesagt, den Beter, ablenkt, stört.
Verwirklicht wurde es erst 200 Jahre später. Vorher gab es doch Barockprunk, denn dieses Schlichte wäre im 18. Jahrhundert wohl nicht akzeptiert worden. Der Schluchtensteig führt durch ganz unterschiedliche Landschaften. Schluchten, Berge, Wälder, weiter Blick über Felder.
Schwarzwald, denkt man, ja, da macht man einen besseren Spaziergang. Aber es war manchmal ganz schön steil und sehr abschüssig. Muss man sich gut konzentrieren, muss man auch trittsicher sein. Also das hätte ich mir so ein bisschen einfacher vorgestellt, aber sehr schön und gut zu machen.
Von Wehr bringen uns Bus und Bahn zurück an den Ausgangspunkt. Mit Gästekarte sogar kostenlos und in 2 Stunden. Gelaufen sind wir 5 Tage.
5 Tage durch den Schluchtensteig, über den Schluchtensteig. Jetzt, wo es wieder grün wird in unseren Wäldern, da werden Wandertouren wieder attraktiv. Und es müssen ja auch gar nicht immer gleich 100 Kilometer sein. Das zeigen wir in unserem nächsten Beitrag. Da nehmen wir Sie nämlich mit in Parkanlagen am Niederrhein. Genauer gesagt in Kleve. Gleich mehr. Bäume wachsen in Wäldern oder sie wachsen in Parks und Gartenanlagen. Wie solche Parks angelegt sind, das ist fast schon eine philosophische Frage. Da ist auf der einen Seite der streng durchkomponierte Park französischer Art mit säuberlich geschnittenen Hecken, streng symmetrischen Wegen und akkurat gestutzten Baumkronen. Und andererseits der Park als sogenannter englischer Garten. Hier steht die Romantik im Mittelpunkt. Alles soll möglichst wie von der Natur selbst geschaffen wirken. Hier können sich die Eichen und Buchen und Kastanien frei entfalten. Sie können ihre Zweige in alle Richtungen ausstrecken, groß und üppig wachsen und schönen Schatten spenden. Alle beiden Parktypen haben ihren Reiz und in Kleve am Niederrhein, da gibt es beides direkt nebeneinander, den perfekt gestylten Park und den verschlungenen, geheimnisvollen Garten. Christoph Paul Hartmann, der ist durch beide durchspaziert.
Der Weg ist nass und führt steil nach oben. Deshalb ist Marlene Cedelius sehr vorsichtig, wohin sie ihre Füße setzt. Die gebürtige Niederländerin, die ihre grauen Haare zum Zopf gebunden hat, erklimmt trotzdem sicher die Anhöhe zum Amphitheater in Kleve. Das heißt allerdings nur Theater, weil es ein Halbkreis ist.
Hier wurde aber nicht Theater gespielt von Schauspielern und Theaterleuten, sondern was man hier machen muss, zur Ruhe kommen, beim Anschauen des Theaters der Natur.
Denn von hier oben aus kann man weit in das Tal sehen, wo es viele unterschiedliche Bäume und Sträucher gibt. Doch da ist Marlene Cedelius schon weitergegangen. Jetzt schlendert sie durch den Laubengang bis zu einem kleinen Tempelchen. Hier steht sie genau auf der Mittelachse des Flusslaufes, der sich vom Fuße des Hügels in das Tal zieht. Als der Park um 1650 angelegt wurde, sah das noch anders aus. Hier war ein Sumpf, also wilde Natur. Die sollte jetzt gezähmt werden.
Das war hier also Sumpf. Es war also kein richtiger Fluss, auch kein richtiger Bach. Aber es war hier, das hieß hier Springenberg. Springenberg, das heißt also ein Spring, ein Sprung, das ist eine Quelle. Und das haben wir also gemacht. Man hatte also die Niederung mit dem Rhein und verschiedene Rheinläufe, also verschiedene alte Rheinarme. Und dann die Höhen mit dem Wald und den Quellen. Und da haben wir gesagt, diese Elemente, die müssen wir fassen, sodass das dann nachher schön aussieht. Das heißt geometrisch, symmetrisch. Und es sollte aber auch nützlich sein. Und das waren die beiden Prinzipien.
Schön sein sollte es und nützlich. Zwei Prinzipien, die der damalige Regent von Kleve, der Kurfürst von Brandenburg, aufstellte. Der wollte nämlich die Stadt nach dem 30-jährigen Krieg wieder aufbauen. Schon bald zog er sich aber wieder nach Berlin zurück und überließ Kleve seinem Statthalter Johann Moritz von Nassau-Siegen. Der setzte die Pläne für den Park dann um. Mittlerweile hat Marlene Cedelius den Berg verlassen und ist ins Tal gegangen. Gerade geht sie den Flusslauf entlang. Sie führt oft Menschen durch Park und Stadt und kennt sich deshalb gut aus. So weiß sie auch, warum es hier keine einzige Blume gibt. Es kam nur auf die Struktur an. Geometrische Formen mit langen Alleen wie in den Niederlanden.
Die Idee der Alleen kam aus Den Haag, weil da gab es schon diese große Straße, die heißt heute Scheveningse Weg. Das ist hier der Stadthof von Den Haag und das ist die Küste mit der Kirche von Scheveningen. Das hatten sie vor Augen. So können wir das hier auch machen. Nur hier ist hier ein Kanal, aber hier war dann die Straße, damit sie schön in die Berge oder in die Berge, in die Dünen gehen konnten, um zu jagen. Und das hat der große Kurfürst eben in Berlin auch gemacht. Eine Straße von seinem Schloss auf der Spreeinsel zu seinem Tiergarten Jagdwald. Und das ist unter den Linden geworden.
Also in Kleve war auch ein bisschen Berlin, ein bisschen der Charme preußischer Schlossgärten. Die Wiesen wurden übrigens in früheren Zeiten auch bewirtschaftet und die Alleen geerntet. Deshalb gab es dort vor allem Linden- und Apfelbäume. Das war dann der nützliche Teil der Anlage. Doch nicht jedes Jahrhundert konnte mit der Gartenanlage so viel anfangen. Im 19. Jahrhundert gab es ein anderes Ideal. Romantisch sollte es jetzt sein. Das sah man auch in Kleve.
Es war komplett zugewachsen. Es war also, wie man nannte, es ist romantisch geworden. Aber der Kanal war voll mit Schilf, er hatte seine Funktion verloren und alles. Eigentlich hatte niemand mehr so richtig eine Ahnung davon, was es eigentlich war und wie es gewesen ist. Und dann in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der Herr Wilhelm Diddenhofen dafür gesorgt, dass alles aufgearbeitet wurde.
Direkt neben dem Park liegt ein ganz anderer Typ Garten. Marlene Cedelius ist vom Flusslauf weg einen kleinen Weg entlang gegangen und steht nun in einem verwunschenen Baumgarten. In der Hand hält sie den Grundriss des Gartens. Daran zeigt sie, dass auch hier vom ursprünglichen Plan abgewichen wurde, obwohl man die Idee eines romantischen Baumgartens immer noch erkennt.
Zusammenstellungen von Pflanzen, Bäume und Sträucher, die dann also ein schönes Bild ergeben mussten, so ein romantisches Bild. Und zum Beispiel ist da jetzt noch ein Teich, diese Birnenform. Das war bei ihm kein Teich, er hatte nur zwei Teiche hier. Das ist alles noch wieder nach der an den 30er Jahren gemacht worden, nachdem man auch da wieder gesagt hatte, nee, es muss ein bisschen mehr Wasser, das muss alles einfacher oder ich weiß nicht, was da die Gesichtspunkte waren.
Trotzdem macht der Garten heute einen einheitlichen Eindruck mit vielen heimischen und exotischen Bäumen. Konnte man nebenan fast heute sehen, wer morgen zu Besuch kommt, wandelt Frau Cedelius hier durch verschlungene Pfade, auf die die Bäume Schatten werfen. Dabei ist es ein Glücksfall, dass es diese Anlage noch gibt.
Das Interessante ist, dass die ganzen Anlagen erhalten geblieben sind, so wie sie um 1650 geplant worden sind, weil die Funktion erhalten geblieben ist. Die Funktion war dann später, als der große Kurfürst und sein Nachfolger da nicht mehr so das große Interesse hatten aus Preußen, er hat noch andere Sachen zu tun, war dann, dass Bad Kleve wurde. Es wurde ein Kurort und das Ganze wurde dann hier zur Kurgarten.
Auch wenn Kleve jetzt kein Kurort mehr ist, im Kurhaus gibt es ein Museum und durch Stadt und Parks führt ein Wanderweg. Deshalb verlässt einen Marlene Cedelius mit einer Mahnung, denn dies hier ist ein kontemplativer Ort.
Das ist auch der Sinn der Gartenanlage. Man muss zur Ruhe kommen und ein bisschen meditieren und hier sitzen und nachdenken und dadurch dann erhaben werden.
Erhaben werden, inmitten von Bäumen, meditieren im Park oder im Wald. Dass Bäume für uns Menschen eine Riesenrolle spielen, das ist ganz offensichtlich. Und wir wollen gleich ein bisschen ausführlicher über die Bedeutung von Bäumen sprechen mit einem Baumfreund und Baumwissenschaftler. Und das machen wir gleich. Leben einzeln und frei wie ein Baum und dabei brüderlich wie ein Wald. Diese Sehnsucht ist alt, sie gibt uns Halt. So hat es der Liedermacher Hannes Wader in einem seiner Stücke mal gesungen. Und dass Menschen sich mit Bäumen und Wäldern vergleichen, das ist wirklich kein Wunder, denn schon immer haben sie sich von Birken, Buchen, Eichen und Co. angezogen gefühlt, haben unter ihren Kronen Schutz und Schatten gesucht, sind auf die Bäume geklettert und haben sich auch einfach an ihrem Anblick gefreut. Und über die Bedeutung der Bäume und des Waldes möchte ich jetzt sprechen mit Professor Andreas Rohloff von der Technischen Universität Dresden. Er ist Waldwissenschaftler und jetzt hier bei uns am Telefon. Wenn Sie das versuchen, das mal auf den Punkt zu bringen. Warum faszinieren die Bäume den Menschen eigentlich so sehr?
Ich denke, es hängt wesentlich damit zusammen, dass wir uns ja zumindest ein großer Teil der Bevölkerung von der Natur Stück für Stück entfremden. Also die Städte wachsen, die ländlichen Gemeinden haben Einwohnerschwund, teilweise in ganzen Regionen und dadurch ist der Kontakt zur Natur natürlich geringer und es entsteht eine Sehnsucht. Das merke ich ganz deutlich bei den Menschen, mit denen ich spreche oder wir machen ja auch Führungen hier bei uns im Forstbotanischen Garten, dass die Sehnsucht nach der Natur zunimmt, weil es, ja, ich denke, weil es etwas ist, das sich selbst regelt, das vor sich hinläuft, wo sich Dinge selbst recyceln, und das fasziniert Menschen sicherlich schon immer, aber jetzt intensiver, weil die Natur ferner ist.
Warum ist denn eigentlich ein Wald mehr als einfach nur viele Bäume zusammen?
Ja, Einzelbäume, die es natürlich in der Stadt auch gibt, da kann man, denke ich, eine gute persönliche Beziehung auch zu einem ganz individuellen Baum aufbauen. Wenn man im Wald ist, das werden alle kennen, dann ist das eine ganz andere Qualität der Bäume zusammen. Es entsteht ein Spiel von Licht und Schatten. Und es riecht nach Wald und die Geräusche sind Wald. Das ist nochmal eine ganz andere, ja, Stufe. Unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten ist auch lange bekannt, dass es ein typisches Wald-Innenklima gibt, was sich deutlich unterscheidet von dem, was drumherum ist. Also im Sommer kühler und auch etwas luftfeuchter und im Winter, ja, puffern die Bäume dann auch ein bisschen was vom Schnee ab, der in den Kronen hängen bleibt. Und insofern ist, genau wie Sie fragen, ist es auf alle Fälle richtig und wichtig, dass der Wald viel, viel mehr ist als nur viele einzelne Bäume.
Sie haben das gerade schon angedeutet, in den letzten Jahren gerade erleben wir hier in Deutschland so einen richtigen Waldhype, verbunden mit einer großen Wanderlust. Sie haben schon gesagt, die Sehnsucht nach der Natur, gerade auch unter Stadtmenschen ist das, aber gibt es noch mehr Gründe?
Ja, so, also das Gesundheitsbewusstsein nimmt zu, hängt auch natürlich wieder ein bisschen damit zusammen. Wenn ich in der Stadt wohne, dann fehlt mir ein bisschen mehr so die Arbeit im Garten vielleicht, wobei den gibt es ja in der Stadt natürlich auch, aber im ländlichen Raum kann ich natürlich einfach auch so mal noch schnell eine Runde drehen und bin automatisch gleich in der Natur. Das ist in der Stadt ja ein bisschen komplizierter und da entsteht auf alle Fälle sehr deutlich spürbar eine Sehnsucht und man genießt das dann auch mehr, wenn man es dann macht. Man erlebt es bewusster.
Sie selbst waren bis vor kurzem noch Vorsitzender des Kuratoriums Baum des Jahres.
Ja.
Warum ist das so wichtig, Jahr für Jahr die Aufmerksamkeit auf einen ganz bestimmten Baum zu lenken?
Ja, das Schöne an diesem Baum des Jahres ist, dass er jedes Jahr wechselt. Natürlich wird auch mal gesagt, naja, dann ist er wieder aus dem Blick. Aber wir stellen fest, dass da doch eine ganze Menge hängen bleibt, dass durch die Konzentrierung auf eine Baumart, dadurch beschäftigen sich dann viele Menschen auch damit. Es werden natürlich ganz viele von diesen Bäumen dann auch gepflanzt in dem Jahr. Und man lernt so ein bisschen. Wir machen das ja eigentlich als Umweltbildungsveranstaltung, so ein bisschen auf eine nette Art, denken wir, hoffen wir. Und das kommt sehr gut an und nach einem Jahr wäre es wahrscheinlich dann auch sowieso zurückgehend, das Interesse, weil man dann schon einiges erfahren hat. Und dadurch ist dieser Wechsel jedes Jahr geradezu genial, finde ich, dass da immer wieder was Neues kommt, mit dem man sich beschäftigen kann, was man mehr beachtet, als wenn es nicht im Mittelpunkt stünde. Und da gab es mal eine von neutraler Seite durchgeführte Befragung in der Bevölkerung, dass der Baum des Jahres einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad hat. Nicht unbedingt die Baumart, die es gerade ist, das soll man ja auch dann erfahren erst, aber eben die Bäume überhaupt, und dass eine ganz hohe Wertschätzung auch da ist zum Baum des Jahres. Das freut uns natürlich sehr.
Was ist denn der Baum des Jahres 2016? Ich muss gestehen, ich weiß es auch nicht.
Ja, das ist doch gut. Ist das jetzt schon mal auch was Neues für Sie, die Winterlinde? Also eigentlich eine Baumart oder ein Baum, den Sie in jeder Stadt und im Wald schon eher ein bisschen schwieriger, aber den Sie ganz viel überall sehen können. Auf alle Fälle kein Grund Seltenheit, der jetzt zum Baum des Jahres geführt hat. Kann auch nicht die ganze Zeit nur um seltene oder Bäume mit besonderen Krankheiten gehen. Die Birke war auch schon mal dran, die Sandbirke. Also kommen auch solche Baumarten dran und die Linde, die Linden, also die verschiedenen Linden haben eine ganz, ganz, habe ich auch erst so jetzt mich ganz intensiv mit beschäftigt, eine ganz starke Bedeutung in der Mythologie, in der Vergangenheit schon immer gehabt, aber auch in der Gegenwart. Sie haben so viel Heilkräfte, also Inhaltsstoffe, die in der Heilkunde genutzt werden und als Stadtbaum, als Parkbaum, als Waldbaum und riechen und sind für die Bienen gut, ist unter Naturschutzgesichtspunkten eine ganz wertvolle Baumart. Also da kommt so richtig mal alles zusammen.
Ganz zum Schluss noch die Frage, Sie beschäftigen sich professionell die ganze Zeit mit Bäumen und Wäldern. Haben Sie einen Lieblingsbaum unter all den vielen?
Oh ja, eine interessante Frage. nicht einen, der immer gleich bleibt. Also ich stelle in der letzten Zeit fest, dass nicht ganz zufällig die Baumart jedes Jahr wechselt und ich mich natürlich mit dem Baum des Jahres so intensiv beschäftige, dass selbst wenn ich die Baumart, die dann drankommt, vorher noch nicht so jetzt höher in meinem Ranking hatte, dass sie dann ganz nach vorne rückt und dann wäre es jetzt ja eigentlich die Winterlinde. Aber die Vorbereitung auf die Winterlinde habe ich ja schon letztes Jahr gemacht, den Flyer geschrieben und ähnliche Dinge und fotografiert. Und jetzt ist es zurzeit der Ginkgo, weil ich mich gerade mit dem Ginkgo Baum des Jahrtausends mal richtig intensiv beschäftigt habe. Das, insofern wechselt das so ein bisschen auch unvorhersehbar für mich und auch für andere und ist auch schön, dass sich das verändert.
Der Ginkgo ist aber auch wirklich ein ganz fantastischer Baum, von Goethe besungen. Also ja, ich finde, das ist ein guter Lieblingsbaum.
Ja.
Andreas Grohloff war das, Professor für Forstwissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Über Bäume und Wald haben wir gesprochen und warum sie so wichtig für uns sind. Ganz herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Hier in Domradio Reisen, da sind wir heute unterwegs im Grünen, in den Frühlingswäldern der Republik. Und jetzt gehen wir in eine richtige Region voller Wald, ein Riesenwald quasi, der sich über gleich drei Länder erstreckt. Deutschland, Österreich und Tschechien. Sumowa heißt dieser Wald in Tschechien, Bayerischer Wald in Deutschland und schließlich Böhmerwald in Österreich. Und wir nehmen uns jetzt mal den österreichischen Part vor, und zwar vom Mühlviertel aus, das auch das Tor zum Böhmerwald genannt wird.
Durch den Landkreis Passau hinein nach Österreich dauert es eine Dreiviertelstunde bis ins Mühlviertel. Stets begleitet vom Kamm des Böhmerwaldes kennzeichnen viele Hügel und kleine Siedlungen die Landschaft, so Reinhold List, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Böhmerwald.
Man muss sich das so vorstellen, die Gemeinden sind eher sehr klein, nicht groß. Die kleinste Gemeinde hat 600 Einwohner, die größte Gemeinde hat 3000 Einwohner. Insgesamt haben wir 24.000 Einwohner. Das ist für deutsche Verhältnisse, sage ich, sehr klein. Das ist nicht einmal eine Gemeinde in Deutschland oder zwei Gemeinden, aber für uns sind das 16 kleine Gemeinden und so ist alles sehr klein strukturiert und sehr schön aufgeteilt auf die einzelnen Hügel.
Jahrzehntelang befand sich das Mühlviertel in Randlage. Der eiserne Vorhang war direkt vor der Tür. Der einzige Standortnachteil ist aber inzwischen mutiert zu einem Fund, mit dem der Tourismus im Mühlviertel wuchern kann.
Man hatte schon das Gefühl, dass man irgendwo im Eck stand, in Rücken Bayern. Mit Bayern waren auch Grenzen vorhanden. Es hat ein bisschen Handelsbeziehungen gegeben nach Tschechien, der eiserne Zaun, da hat es gar nichts gegeben. Und auf einmal gingen die Grenzen auf. Aber vorher schon, muss man dazu sagen, wir haben damit umzugehen gewusst, der Tourismus ist gewachsen und hat seinen Charme bewahrt. Das ist der Vorteil, weil wir immer irgendwo in Rückenlage an der Grenze waren und somit wurde nichts verbaut.
Wer Ruhe sucht, ist in den Wellnesshotels der Region richtig. Wer Familienurlaub in und mit der Natur verbringen will, findet auch die passende Unterkunft.
Wir haben 2500 Gästebetten. Es kommen ca. 200.000 Gäste zu uns. Im Winter sind es 100.000, im Sommer auch 100.000. Es ist sehr schön aufgeteilt auf Wintersaison und Sommersaison.
Auf 600 bis 800 Metern Höhe bieten Mühlviertel und Böhmerwald Wanderwege auch für die weniger Trainierten. Extremsportler Franz Wintersberger, der beim Race Across America 4600 Kilometer mit dem Rad durch Amerika fuhr, hat vor der eigenen Haustür klein angefangen und empfiehlt Folgendes.
Entweder mit dem Radl ist natürlich super, wenn man momentan Richtung Dreisessel fährt oder Richtung Blöckenstein. Da sind ja jetzt relativ wenig Bäume, da ist relativ kahl und da hat man super Aussicht. Da sieht man den bayerischen Raum und den Mühlviertelraum, also was Besseres gibt es momentan bei uns nicht.
Und wer doch einmal verschnaufen muss, der lässt den Blick schweifen über die weite Landschaft des Mühlviertels oder staunt über die Dichte des Waldes und seine mitunter offenstehenden Granitformationen.
Uftata. Heinz Schindler war das, fürs Domradio unterwegs im Böhmerwald in Österreich. Nichts ist heiliger, nichts ist vorbildlicher als ein schöner, starker Baum. Mit diesem Zitat von Hermann Hesse begrüße ich Sie wieder zur Reisesendung. Bei uns geht's heute durch Wälder an Bäumen vorbei. Es geht auch um Bäume. Komm lieber Mai und mache, so heißt die Sendung. Am Mikrofon bin ich, Hilde Regenieder. Und gleich als nächstes, da nehme ich Sie mit in den Bayerischen Wald. Im Böhmerwald in Österreich, da waren wir ja gerade schon und der bildet zusammen mit dem tschechischen Böhmerwald und den Bayerischen Wald, das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteleuropas. Der deutsche Teil, also der Bayerische Wald, der war übrigens der allererste deutsche Nationalpark. Im Jahr 1970 wurde er dazu gekürt. Zwischendurch gab es dann auch mal ganz schön harte Zeiten für den Wald, denn Borkenkäfer vernichteten große Flächen. Aber der Streit darüber, ob man diese Borkenkäfer bekämpfen sollte oder nicht, der scheint jetzt vergessen. Viele Tierarten sind nämlich schon zurückgekehrt und Besucher, die können hier hautnah miterleben, wie ein neuer Urwald entsteht.
Einfach mal ganz ruhig sein und hinhören und den Unterschied hören. Und jetzt gehen wir zu einem anderen Baum, aber auch eine Fichte. Der klingt fester, der klingt heller, weil dort keine Rossameise drin lebt und der andere Baum praktisch hohl ist. Durch die Rossameise, die hat überall ihre Gänge drin.
Wenn Lukas Laux mit Gästen durch den Wald geht, will er ihnen die Augen öffnen für das, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Vor 20, 30 Jahren tobten im Bayerischen Wald mehrere schwere Stürme. Weil die Region damals schon Nationalpark war, wurde nicht aufgeräumt. Der Windbruch blieb liegen zur Freude der Borkenkäfer. Diese haben dann auch die noch stehenden alten Fichten befallen und ließen allein auf deutscher Seite 3.500 Hektar Fichtenwald absterben. Wer vor 10 Jahren etwa im Bayerischen Wald war, hat noch ganze Hänge voller braun-grauer Baumleichen gesehen. Auf den Höhen recken heute noch Fichten ihre kahlen Stämme in den Himmel. Doch der Wald ist nicht tot.
Vieles von diesen Bäumen ist mittlerweile umgefallen. Es sind auf diesen Bäumen wieder ganz viele junge Bäume gewachsen. Es ist grün. Es ist einfach grün und wenn sie durchwandern, es erfreut wirklich mittlerweile jeden. Vor 10 Jahren gab es natürlich noch viele, die auch erstmal schockiert waren. Und es bedurfte doch viele Diskussionen auch, um Verständnis für diese Waldentwicklung zu wecken. Das ist jetzt vorbei. Die Leute sind durch die Bank weg begeistert und wandern dort gerne.
So einen Generationswechsel kann man sehr gut auf dem Seelensteig erleben. Der Holzsteg wurde vor 15 Jahren durch ein Sturm-Kahlschlaggelände gelegt. Der Seelenpfad schlängelt sich neben einem Bach, überwindet dicke Baumstämme, die am Boden liegen, mit Moos überzogen sind und vermodern. Diese alten Stämme bieten Nährstoff für junge Bäume. Die sind zum Teil schon 10 Meter hoch. Der neue Wald wird ein anderer sein. Rainer Pöhlmann.
Der Wald wird anders. Er wird artenreicher. Das heißt, zu der Fichte, die natürlich nach wie vor auch da kommt, gesellt sich die Buche, der Bergahorn und es ist vor allen Dingen auch die Tanne. Und er wird ungleichaltrig, denn es gibt immer wieder zu beobachten, dass wieder Sämlinge neu kommen. Und damit ist nicht mehr, so wie es im Wirtschaftswald zumindest früher war, dieser gleichförmige Altersklassenwald vorhanden. Und der Borkenkäfer kann dann nicht mehr so optisch vernichtend alles zerstören, weil die jüngeren Bäume interessieren ihn nicht. Und bedingt dadurch, dass Tanne, Buche und Ahorn für den Fichtenborkenkäfer uninteressant sind, wird man gar nicht groß merken, dass auch der Borkenkäfer weiterhin am Werkeln ist.
Ein beeindruckender Generationswechsel, den man in normalen Wäldern so nicht beobachten kann. Zwischen dem jungen, frischen Grün am Seelensteig stehen noch einige dicke Stämme, allerdings mit kahlen Ästen.
Die hat noch kein Mensch gepflanzt, ganz sicher. Der zum Beispiel, man kann die ja mit einem feinen Bohrer anbohren, ist etwa 350 Jahre alt gewesen, bis er vor 2 Jahren vom Borkenkäfer nach 5 vergeblichen Jahren Versuchs abgetötet wurde. Vor 350 Jahren war in dem Bereich hier kein Mensch. Da hat es zwar schon die Glashütten gegeben, aber die haben ihr Holz für die Glashütten natürlich dort hergeholt, wo es einfacher war und über 300 Jahre alt. Das ist schon ein beachtliches Alter.
Seit einem Jahr kann man den Bäumen auch aufs Dach steigen. Bei Neuschönau schlängelt sich der Baumwipfelpfad durch den Wald. Beginnt in 12 Metern Höhe, steigt langsam an auf 25 Meter. Sozusagen auf Augenhöhe mit den Bäumen. Am Ende mündet der Pfad in das Baumei. Wie in der Kuppel des Reichstags in Berlin laufen wir in der Spirale immer höher und höher. Die Vögel zwitschern nicht irgendwo in der Ferne, sondern dicht am Ohr.
Mir gefällt in erster Linie mal jetzt hier oben die Aussicht, aber viel mehr, wenn ich so fast über den Baumwipfel stehe, dass ich dann, was ich noch nie gesehen habe, so oben rein, über und in die Gipfel reingucken kann. Also es ist phänomenal.
Wenn wir jetzt dann oben am Ei drin sind, dann sieht man halt die Bäume von oben wirklich. Also wir sind mal 44 Meter hoch. Ich habe dann einen riesen Überblick über das Nationalparkgebiet. Ich sehe bis in die Alpen rein, wenn das Wetter passt.
Wir sehen die hohen Berge, Rachel und Lusen. Auf dem sind noch Baumgerippe zu erkennen. Ein Grund für den geballten Baumtod war auch die Monokultur der Fichten seit Jahrhunderten, sagt Peter Auerbeck.
1880 war ein großer Sturm und was hat man angebaut? Wieder Fichte. Weil das schnell wachsendes Holz war, man hat es für alles brauchen können, zum Hausbauen, vom Heizen von den Glasöfen. Und man hat Wanderglashütten gehabt. Die Wanderglashütte heißt, ich setze eine Glashütte in den Wald rein, schlage rund um das Holz ab. Wenn die Wege zu weit wurden, hat man die Glashütte woanders hingesetzt und hat wieder das Holz abgeschlagen. An dieser Stelle hat man natürlich gleich wieder Fichte angebaut.
Der Bayerische Wald bekam erst diesen Namen, als der eiserne Vorhang Böhmen und Bayern trennte. Vorher war auch hier Böhmerwald. Jetzt heißt der auf der tschechischen Seite Šumava, der Rauschende. Doch es ist ein großer Wald. Und das Schöne, es gibt zwar noch Grenzsteine, aber das war es auch schon. Auch auf tschechischer Seite ist der Nationalpark beliebtes Wandergebiet und mittendrin das wildromantische Vidratal.
Der Fluss Vidra, das ist ein Märchenfluss in Böhmerwald. Gibt es viele Märchen über diesen Fluss. Wir haben auch Teufelsee hier in Šumava und die alten Märchen aus Šumava, aus Böhmerwald, sind volle Teufels.
Es sieht aus, als hätte der Teufel viele Säcke Steine ausgeschüttet, zwischen denen das Wasser plätschert und gurgelt. Der Komponist Smetana hat das Plätschern der Vidra eingefangen und zum Murmeln seiner Moldau gemacht.
Und unsere Reporterin Regina Heim, die hat sich beides angehört, die klassische Musik und das originale Wasserplätschern im Nationalpark Bayerischer Wald. Dort dürfen Bäume und Pflanzen auf fast 25.000 Hektar wachsen, wie sie wollen. Und Wanderer, die dürfen auf rund 300 Kilometern durch diese stillen Landschaften Lust wandeln. Landschaften, die selbst dabei sind, sich zu wandeln. Informationen über den Nationalpark gibt es natürlich auch im Netz, nationalpark-bayerischer-wald.de. Ein Baum, dessen Zweige von unten bis oben, die ältesten wie die jüngsten, gen Himmel streben, der seine 300 Jahre dauert, der ist wohl der Verehrung wert. Ein kleines Baumzitat zwischendurch von Johann Wolfgang von Goethe in unserer Reisesendung, die wir heute den Bäumen und Wäldern gewidmet haben. Und gleich geht's weiter. Da besuchen wir einen Bader. Und zwar bei Bayersbronn. Der Anfang aller Wellness-Oasen von heute ist das Badehaus des Mittelalters. Dort konnten die Leute sich nicht nur ordentlich waschen, sondern sie konnten auch ihre Wehwehchen auskurieren und natürlich mal so richtig aus dem Nähkästchen plaudern. Und deshalb ist der mittelalterliche Bader auch der Ursprung aller Heilberufe. Und die gute Nachricht, er ist nicht ausgestorben. Im Schwarzwald zum Beispiel, mitten in Bayersbronn, da stehen auf einer Wiese wuchtige Blockhäuser. Drinnen, aber auch draußen auf der Wiese, da stehen große Holzbottiche, Badezuber. Und darin, da können die Gäste baden wie im Mittelalter. Und einen waschechten Bader, den gibt's auch.
Es passiert so, jetzt seht euch jetzt aus. Dann kriegt ihr die sogenannte Badebekleidung, das nennt man die Bruch. Das ist also eine Hose, ein Brustwickel und ein Kapp. Und zwar eine Mütze, man sagt hier im Schwarzwald, sagt man Zipfelkapp. Das ist einfach so, weil der Körper die Wärme über den Kopf verliert, deshalb setzt man Kapp auf. Und dann geht es ab in die Wanne. Die Wanne hat Temperaturen zwischen 36 und 39 Grad. Ne? Und dann machen wir da einfach
schön. In einem Blockhaus auf einer Hotelwiese mitten in Bayersbronn. Der Bader Reinhard Bosch erklärt der angekommenen Gruppe die Badeprozedur. Im Blockhaus duftet es nach Kräutern und Heu. Eine große Auswahl an Badezusätzen ist in Schalen aufgereiht.
Roseblüte, Zitronengras, Orangeblüte, das da ist Lakritze, das ist die Seifenuss, das ist Zitrone, dann ist es Melisse, das da ist Salbei, das ist also Heu, wenn man Heublumenbäder macht, Lavendel, also Kreuz und Quer.
Auge und Nase können drinnen im Blockhaus schon in Kräutern baden. Allerdings, auch wenn es nieselt, Bosch hat die hölzernen Badezuber draußen aufgestellt, mit Blick übers Dorf. Also heißt es rein in die viel zu große Badewäsche und raus auf die Wiese. Etwas verschämt, aber die Dorfbewohner sind den Anblick der Badenden längst gewohnt. Das Wasser in den Zubern schimmert grünlich von Fichtennadelessenzen und ist wunderbar warm.
Also, schnüre dich nicht, komm.
Ist das schön. Erstmal ist es genial entspannend. Von der großen Wanderei kann man sich jetzt total entspannen.
Reinhard Bosch ist eine eindrucksvolle Gestalt, stark und sympathisch, wie ein Masseur oder eben ein Bader sein muss. Massage hat er gelernt, dann ging er nach Fernost und lernte dort erst richtig sein Handwerk.
Und da hatte ich doch einen Zufall, bin ich in ein altes Kloster gekommen und in Asien und habe das von einem alten Mann gelernt. Und von dort bin ich in einer Massageschule, auch da unten in Asien und in einem Krankenhaus. Und da habe ich dann den Rest gelernt. Und dann abends bin ich dann in ein Badehaus und habe gedacht, jetzt kannst du ja mal nach ein paar Wochen mal wieder richtig waschen. Und bin in ein Badehaus und hock da drinnen. Und dann habe ich das so klasse gefunden. Da geht man nach, da wäscht man sich, da zieht man sich aus. Dann hat man zuerst eine Schüssel, wo man sich abwäscht. Dann geht man in den Pool, wäscht sich nochmal. Dann kommt man raus, lässt sich eine Massage geben, eine richtige mit Kräuter, Druckpunktmassage. Und ich komme da raus und sage, Mensch, das war klasse.
Der Entschluss war gefasst. Zurück im Schwarzwald kaufte er sich Bücher, wie man Blockhäuser baut, und zog mit der Motorsäge in den Wald. Die Skepsis der Bayersbronner war groß. Mittlerweile stehen aber 4 Blockhäuser im Garten des Hotels Lamm und die Nachfrage nach Baden wie im Mittelalter ist groß. Ein ganzes Blockhausdorf soll entstehen. Und die Waschzuber baut Bosch mittlerweile auch selbst.
Man nennt mich einfach der Bader, ne? Das ist was ganz Neues, ist ein alter Beruf, aber trotzdem ganz neu. Ich habe den einfach vor 7 Jahren aufgegriffen, den Beruf, praktiziere den jetzt. Und ich nenne mich einfach Bader. Und unter dem Namen bin ich eigentlich auch bekannt. Ich bade die Leute. Es gibt Leute, die kommen zum Salzbad. Es sind aber auch Leute, und das ist eine ganz tolle Sache, die machen das Hochzeitsbad. Und wenn man jetzt auch wieder in die Geschichte geht, früher, wo zum Beispiel 2 Hochzeit gemacht haben, dann ist der Altbauer oder der Bräutigam, der Vater, gekommen und hat gesagt, frisch Vermählte, ihr kriegt jetzt von mir ein Reinigungsbad. Ne?
Heißes Wasser gab es halt damals nicht und war zur Hochzeit etwas Besonderes. Für Hochzeitspaare heute steht ein kleines, separates Badehaus auf der Wiese. So manche feiern auch ihre Silberhochzeit im Zuber. Ein anderes Paar wiederum hat das Baden bei Bosch als Ritual zur Scheidung vollzogen. So erzählt Bosch seine Geschichten, während die wohligen Badezuber das Wasser wunderbar warm halten. Dann bringt er das Salz fürs Peeling.
Das ist das basische Salz, ne? Da kommst du jetzt einfach rein mit deiner Hand, so, dreh dich mal um, siehst? Und dann wird der Körper praktisch abgepeelt. Merkst du es? Es kratzt ein bisschen, ne? Aber siehst du, so ist das nachher, dann nimmst du immer ein bisschen Wasser dazu, das kann auch geschwind ein bisschen jucken, gell? Gell? Also du machst es auch mal.
Auch mit Kreide wird sich eingeschlemmt und natürlich gibt es auch ein Glas Sekt, abgestellt auf einem Brett quer über den Zuber. Wenn es zu kalt wird, der Schnee gar vom Himmel fällt und sich vom Blockhaus türmt, wird eine Hülle aus Stoff um den Zuber gespannt.
Zipfelmützelbad nennt sich das. Da wird einfach um das Bad die Hülle drumherum gemacht und es sieht dann aus wie so eine, heb dir mal da sollst du da festhalten, da. So. Also eine Hochdeutschwitze. Festhalten, meinte ich.
Ja.
Und dann wird es dann unterzuzogen, ne? Ja. Und dann ist es wie wenn sie deine Zipfel mitsitzen, ne?
Später ist es dann aber mit der wohligen Wärme erstmal vorbei. Das kalte Wasser aus dem Schlauch wartet und wer will, kann das Bad mit einem Saunagang oder einer Massage ausklingen lassen. Und ein Schnaps steht im Blockhaus auch noch parat.
Sehr angenehm. Ich fühle mich jetzt durchweg warm, rundum zufrieden.
Er war super. Also einfach mal im Zuber zu hocken und sich auf so eine alte, traditionelle Art zu reinigen, das war spitze.
Wenn man sich vorher nicht so wirklich vorstellt oder vorstellen kann, was da eigentlich auf einen zukommt, dann ist es auf jeden Fall ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergessen wird.
Einfach mal im Zuber hocken, ob im Frühling, Sommer oder Winter. Bei Reinhard Bosch geht das, seine Badezuber, die laden ein zum herrlichen Entspannen. Zum Beispiel nach anstrengenden Wanderungen im Schwarzwald oder eben auch nach 25 Jahren Ehe. Und wer das unbedingt will, dem bringen sie den Baschzuber sogar in den Wald hinaus. Die Badeanlagen von Bosch, die stehen in Bayersbronn und Freudenstadt. Und Infos, die gibt's unter schwarzwälder-badehaus.de. Für uns, fürs Domradio, hat Stefan Quielitz ein Bad genommen. Mit großen Schritten geht es jetzt aufs Wochenende zu und da haben wir gleich noch ein paar Tipps, was man so unternehmen kann an diesem Wochenende mit dem 1. Mai. Bevor unsere Reisesendung zum Thema Bäume und Wälder gleich zu Ende geht, noch ein wunderschönes Baumzitat. Wer einen Baum pflanzt, wird den Himmel gewinnen, von Konfuzius. Das war Domradio Reisen. Komm lieber Mai und mache. Wir waren unterwegs in den Frühlingswäldern der Republik. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten, das können Sie wie immer tun. Bei uns im Netz unter domradio.de. Und mir bleibt jetzt nur noch, Ihnen ein richtig schönes Wochenende und einen schönen Tanz in den Mai zu wünschen. Ich bin Hilde Regeniter und sage jetzt Tschüss. Machen Sie es gut.